Wir fangen jetzt einfach mal an. Das war jetzt so, wie wir jetzt gesagt haben, wir fangen jetzt mit dieser Podcast-Episode an. Ich sitze hier nämlich gerade bei Carola Heine in Düsseldorf. Also nachdem ich ungefähr anderthalb Stunden durch Düsseldorf geirrt bin, auf eigene Schuld. Und bin jetzt hier im Interview mit Carola in ihrer wunderschönen, ja, was sagst du dazu? Im Studio Space. Ganz, ganz toller Ort. Und ich finde es total klasse, dass Carola mich eingeladen hat, dass ich hier einfach mal sitzen kann. Jetzt in dieser Staffel, wir sind ja in der dritten Staffel des Netzwerkbooster-Podcasts, geht es ja darum, dass ich mir Unternehmer und Unternehmerinnen hier in den Podcast hole und einfach mal frage, wie sie geworden sind, was sie antreibt, was wichtige Dinge sind, die sie vielleicht auch mal aufregen und was sie einfach super spannend finden in ihrem Alltag als Unternehmer, als Unternehmerin. Ja, und jetzt lange, lange Rede. Ich sitze hier, wie gesagt, gegenüber von Carola Heine. Wenn ich jetzt mal beschreiben sollte, was Carola alles macht, dann würde es mir richtig schwer fallen, weil mir gegenüber liegen nämlich einige Mandalasteine und es ist ein Kreativspace. Und ich kenne Carola aber als eine fantastische Content-Unternehmerin, die sehr bekannt ist dafür, dass sie Steuerberater und ein Steuerberatungsunternehmen sehr, sehr glücklich macht mit ihren Texten. Hallo Carola.
Ja, hallo Ute. Also wenn mich jemand fragt, was ich mache, habe ich auch immer Schwierigkeiten. Und die Mandala-Steine, die gehören zu einem Mandala-Buch. Also es geht im Grunde, wenn man genau hinguckt, was ich mache, geht es am Ende immer um Content. In den aktuellen Zeiten nicht mehr unbedingt nur um geschriebene Texte, aber halt Inhalte fürs Internet. Das kann ja unfassbar viele Formate annehmen und die meisten begegnen mir irgendwann. Mhm. Ja, genau.
Und so wie ich das verstehe, bist du auch jemand, die du hast Lust, ständig neue Dinge zu tun.
Natürlich. Wir haben die Möglichkeit, wir haben sehr spannende Zeiten. Niemand wird jemals mehr in dem Beruf alt werden, den er oder sie jemals gelernt hat. Die Welt ist im Wandel. Ich kann rausgehen und kann Sachen machen, die früher unmöglich waren. Ich kann Dinge ausprobieren, die mich vorher Zehntausende gekostet hätten und die kann ich bei YouTube umsonst lernen. Also das jetzt nicht zu machen, was mich interessiert, wäre ja Blödsinn.
Ja, leuchtet ein. Und wenn man, glaube ich, so eine Person ist wie du, die, glaube ich, ganz schnell neue Dinge lernt.
Ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, 25 Jahre für Computerzeitungen geschrieben, PC Praxis, Internetmagazin und so weiter. Das heißt, da war das mein Job, jeden Tag das neu zu lernen, was es gerade gibt und das anderen beizubringen. Und eine lange Zeit auch für Developer geschrieben. Und das ist eine sehr, sehr gute Angewohnheit, ist keine Angst zu haben vor was Neuem und einfach kopfüber reinzuspringen, weil man es vielleicht nach anderen erklären muss. Und alle kochen immer nur mit Wasser.
Ja. Das könnt ihr euch schon mal direkt unter das Kissen schreiben. Ich habe immer eine Frage, mit der ich anfange im Podcast. Nämlich, weißt du noch, was du als Kind werden wolltest, Carola?
Oh, als Kind wollte ich, glaube ich, nur ganz dringend ausziehen. Ich weiß noch, dass ich mein erstes Geld verdient habe mit 7 oder 8 Jahren. Da gab es in der Kirche irgendwas mit Krippenfiguren basteln. Und ich bastelte eine sehr schöne kleine Krippe und dann wollte jemand auch eine haben und ich verkaufte die dann für wahrscheinlich sehr kleines Geld. Und irgendwann gab es dann Ärger, weil meine Marias alle Brüste hatten. Ich weiß noch, dass ich nach Hause gegangen bin und einen Schneemann mit gewaltigem Busen gebaut habe aus Protest, als ich keine Krippen mehr verkaufen durfte. Und irgendwann zwischen 10 und 12 oder so hat mein Vater im Scherz zu mir gesagt, wenn du 18 bist, ziehst du aber aus. Aber ich war klein und ich habe nicht gewusst, dass ein Scherz ist. Und ab da habe ich gespart, um auszuziehen. Das heißt, ich habe, wenn ich Geld verdient hatte, schon mal Möbel gekauft und Geschirr gestapelt. Ich weiß noch, ich hatte mich erkundigt, wie viel Geschirr braucht man denn, wenn man auszieht. Und ich war 12. Und irgendwer sagte, du brauchst von allem 12 Sachen. Also die meinten 12 Teller und so weiter, aber ich endete nachher mit 12 Salatschüsseln und 12 Servierplatten. Ich hätte alles. Und ihr würdet lachen, wahrscheinlich hat jeder in seinem Haushalt diese Glasschüssel von Arcorock für Salat. Ich hatte das Arcorock-Besteck für alles. Ich konnte Großfamilien später damit versorgen, aber ich war sehr wild entschlossen, gut vorbereitet zu sein, wenn ich mal ausziehe. Das heißt, ich habe nicht überlegt, was ich werden will, sondern was brauche ich, wenn ich hier ausziehe? Und ich fürchte dieses welche Küchensachen will ich haben? Und so hat sich nie geändert. Ne? Also das ist immer noch ganz genauso. Ich weiß noch, jedes Mal, wenn irgendjemand von den Kolleginnen oder Kollegen gesagt hat, mit leuchtenden Augen, dass sie als Kind schon Schriftsteller werden wollten, ich dachte immer, nein. Ich habe irgendwann mal nach dem Deutschunterricht, kam mal eine Mitschülerin zu mir und sagte, meine Güte, wie machst du das? Deine Geschichten sind immer rund. Ich quäl mich mit jedem Satz und du schreibst dir was, das könnte in der Zeitung stehen. Und ich habe mich irgendwie dafür geschämt, dafür Aufmerksamkeit zu bekommen. Mir war das gar nicht so klar. Aber ab da habe ich mich dann an Kurzgeschichtenwettbewerben beteiligt und habe auch gar nicht gewusst, dass das nicht so normal ist, die alle zu gewinnen. Aber das ist halt die, ne, die Unbedarftheit der Jugend. Ich habe also dann mehrere Kurzgeschichtenwettbewerbe nacheinander weggewonnen und war sehr stolz und so. Und das war dann für mich soweit in Ordnung. Und dann haben meine Eltern gesagt, ich soll eine kaufmännische Ausbildung absolvieren. Und dann habe ich gesagt, ich will aber nicht. Und dann haben sie mich auf eine Privatschule geschickt, wo man eine kaufmännische Ausbildung machen konnte, am Ende. Und ich muss mal eben überlegen, wenn ich da, ich habe nicht eine Stunde in dem Beruf gearbeitet, aber ich habe eine IHK-Prüfung als Europaassistentin. In, glaube ich, Englisch, Französisch und entweder Italienisch oder Holländisch. Ich weiß es nicht mal mehr, weil mein Haus ja mal gebrannt hat und alle meine Sachen weg waren. Und das ist alles sehr, sehr lange her. Also ich habe mich irgendwie durchgeschlagen, Hauptsache ich kann ausziehen. Und es hatte immer irgendwas mit Sprache und Sprachen zu tun. Aber was ich werden will, wenn ich groß bin, weiß ich immer noch nicht.
Weißt du immer noch nicht? Ja. Und wenn du das jetzt aber, wenn, also du hast dann diese Kurzgeschichtenwettbewerbe gewonnen und du machst ja immer noch irgendwas mit Text.
Natürlich immer. Ne?
Ja. Content, ne? Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Also das möchte ich jetzt für unsere Leute mal gerne von dir wissen.
Also es ging damit los, dass mein Vater angefangen hat, davon zu reden, dass er nach Kanada auswandern will und er hat sehr viel gefaxt. Er hat sich ein neues Faxgerät gekauft und mir sein altes gegeben. Und dann habe ich einen Fax-Brieffreunde-Club gegründet, der hieß FBI, weil wir ein bisschen Randale machen wollten. Fax Friends Basic Interface. Auf einmal bekam ich 450 Faxe in der Woche und dann habe ich angefangen, für den FBI eine Mitgliederzeitung zu schreiben. Die musste dann per Post rausgeschickt werden, weil die natürlich, wenn ich die an 400 Leute gefaxt hätte, ne, wäre das ja, also war ja alles noch sehr teuer damals. Ne? Also meine Telekom-Rechnungen waren Legende. Ne? Die waren manchmal doppelt so hoch wie mein Gehalt. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich dann diesen Faxclub, in dem, das war ja kurz bevor AOL und die Nation mit CDs geflutet hat, waren Rollstuhlfahrer, hörgeschädigte Leute, Deutsche im Ausland, Kinder, die sonst nichts zu tun hatten und ganz viele schwierige alte Männer und ganz, ganz viele gemischte Leute halt so. Und es war toll. Also wir hatten eigentlich sehr viel Spaß. Und ich brauchte aber irgendwann einen Mitgliederbeitrag, weil ich ja diese Zeitung auf eigene Kosten herstellte und verschickte und die war auch sehr beliebt. Die habe ich dann geschrieben. Und dann bin ich zur Post gegangen und habe mir so ein kleines BTX-Terminal gekauft, damit man Banking machen konnte, damit ich nicht jedes Mal zur Bank musste. Und habe einen Bekannten gefragt, und das war Legende, sagte, was kann ich damit denn noch machen? Und dann hat er, also alle anderen hätten jetzt irgendwas gezeigt bekommen, ne, was man mit BTX, mit dem Bildschirmtext damals machen konnte. Er hat mich sofort mitgenommen und den Hintereingang auf ein stillgelegtes System, wo man sich heimlich nachts getroffen hat, um zu chatten. Da, ich war verloren, das war's. Da gehörte ich hin, das wusste ich sofort. Ich wusste nicht, warum und was ich da machen wollte. Ich bin dann, habe auch dann auch die Foren von 1 und 1 gefunden. Da gab es Forenbeiträge, die man schreiben konnte. Ich habe für den Forenbeitrag des Monats ein Modem gewonnen. Und dann habe ich das Forum explodieren lassen, weil ich ganz, ich habe so getan, als wäre ich ein bisschen blond. Und habe gesagt, was ist denn eigentlich ein Modem? Ich habe gerade eins gewonnen und habe dann festgestellt, da waren außer mir nur Männer. Dann kam das Modem per Post und ich habe mir den passenden PC dazu gebaut. Damals noch für den Faxclub, dann kam AOL, dann habe ich den Faxclub eingestampft, weil der einfach keinen Sinn mehr ergeben hat und habe dann mich damals in ein Chatforum von damals 1 und 1 Undercover eingeschleust, denn die hatten natürlich irgendwie 6 Millionen Männer und 3 Frauen und brauchten gesprächswillige Frauen, um die ganzen Typen bei Laune zu halten, die dann so taten, als ob sie sich unterhalten wollten und das hat mich so ja angewidert, das ganze System, also da war gar nichts mit Sextalk oder so, das war einfach nur super nervig, dass ich ein Buch drüber geschrieben habe. Das habe ich morgens vor der Arbeit geschrieben. Ich arbeite damals bei einem amerikanischen Konzern. Und das Buch habe ich in 6 oder 7 Wochen geschrieben und ich kannte mich ja mit der Verlagsbranche nicht aus. Also habe ich gedacht, so, ich druck das jetzt 50 Mal aus, als ganze Buch, ne? Also nichts mit Exposé und Entwerfen und vorher Lektor und irgendein. Ich habe das Buch geschrieben, ich habe das 50 Mal ausgedruckt und habe gesagt, ich schicke jetzt jede Woche 5 weg und dann weiß man ja, wie das geht. Nach ein paar Jahren wird sich vielleicht mal jemand melden, mit dem ich mich dann unterhalten kann und so. Nach 4 Tagen kam ein Fax von damals Goldman und ein Anruf von damals Econ, die waren noch nicht zusammen, sind die, vielleicht weiß ich gar nicht mehr. Und beide wollten das Manuskript haben und dann hat noch ein Schulbuchverlag angerufen und hat gesagt, du bist bei uns zwar falsch, aber schreib unbedingt weiter. Und das war sehr, sehr überwältigend und dann habe ich mich damals für Econ entschieden. Ja. Und die haben mein Manuskript, das so einen nerdigen Titel hatte, umbenannt in Liebe auf den ersten Klick und auf einmal hatte ich einen Roman geschrieben. So ging das los. Da war ich noch angestellt und hatte auf einmal einen Roman geschrieben und dann hatte der Econ Verlag aber noch keine Webseite. Das war ja 1996. Also habe ich eine Webseite gebaut, so das ist das Motto war, wenn die Jungs das können, warum sollte ich das nicht können, ne? Und habe dann also eine Webseite in HTML geschrieben und habe dann Protokoll geführt, wie das sich alles entwickelte. Das war aber schon das Blogformat, das wusste ich bloß nicht. Aha. Und irgendwann hat mich mal jemand angerufen, der war ein bisschen komisch und ich fragte, wo haben Sie überhaupt die Nummer? Und der sagte, junge Frau, Sie werden jeden Morgen im Frühstücksfernsehen vorgelesen, wissen Sie das nicht? Ich so, nein. Ehrlich gesagt hatte ich das nicht gewusst. Ich hoffe auch immer noch, das war nicht überregional, weil ich ganz gut vom Leder gezogen habe in diesem privaten Blog. Ja, und dann hatte ich einen Blog, das auf einmal in den Medien war und dann haben sich bei mir Computerzeitungen gemeldet und ich wieder völlig unbedarft, habe nicht gewusst, dass man nicht für konkurrierende Medien schreibt gleichzeitig, habe einfach alle Aufträge angenommen und hatte auf einmal dann verschiedene Magazine, die eigentlich nicht miteinander gearbeitet hätten, aber es auf einmal mussten. Und dann habe ich Kolumnen geschrieben, weil ich war ja ein Mädchen, ne? Mir konntest du ja nur Sachen so geben, so kriegst du dann hier was Schönes zum Einkaufen und wo kauft man denn den Lippenstift und so. Ja, dann hatte ich also eine Website, ein Buch geschrieben, einen Blog und durfte Mädchenkolumnen schreiben. Und dann hatte ich das ganz, ganz große Glück, dass eine Ansprechpartnerin im Urlaub war und die Vertretung nicht wusste, dass ich für die Mädchensachen eingekauft worden war. Und dann habe ich 20 Jahre lang Workshops für Techniker geschrieben. Technik und für Developer-Infos und Anleitungen für Apps und solche Sachen, weil das konnte ich ja, ne? Also das hatte mich vorher keiner gefragt, aber das konnte ich ja. Das war dann fast 20 Jahre, ja. Und der Rest, da ist immer alles irgendwie so gewesen, dass irgendjemand sagte, willst du nicht das und das für uns machen? Und ich sagte, habe ich noch nie gemacht, weiß nicht, ob ich das kann. Och, das kannst du. Aha. Das kannst du, das wissen wir, das wirst du können. Und dann habe ich es probiert. Ich will gar nicht sagen, dass das immer geklappt hat, ne? Also ich mag das nicht, wenn jemand so tut, als wäre immer alles super easy gewesen. Ich habe auch Sachen natürlich in den Teich gesetzt, ne? Aber versucht habe ich immer alles, ja.
Ja.
Und jetzt im Nachhinein denke ich so, ja, wenn ich einen Abschluss hätte machen können in den ganzen Sachen, hätte ich den vermutlich gemacht. Aber tatsächlich ist das sogar so gewesen, dass ich an der Uni Düsseldorf rumgelaufen bin und irgendwas mit HTML unterrichtet habe, als es alles anfing. Also hatte ich überhaupt nie die Möglichkeit, da mir einen offiziellen Titel oder so zu holen. Und jetzt finde ich es ein bisschen spät, ne?
Ja.
Außerdem, wozu, ne? Also,
lass mich nochmal, also ich meine, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich bin gleichzeitig jetzt gerade hier total fasziniert, weil diesen Strauß an Ereignissen und wie sich alles auseinander entwickelt hat, das wusste ich tatsächlich nicht von dir. Was mich jetzt nochmal interessiert ist, wie würdest du das jetzt zum Beispiel mal biografisch sehen? Also würdest du sagen, hattest du Vorbilder in deiner Familie, die so ähnlich ticken, die auch so unternehmerisch rangehen oder auch so, sagen wir nicht, vielleicht gar nicht so sehr unternehmerisch, sondern eigentlich so offen und auch mit so einer Neugier und Zuvertrauen in sich selber?
Unter dem Aspekt, ob meine Eltern Neugier und Zuversicht haben, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Aber mein Vater ist Unternehmer gewesen. Der hat irgendwann mal die Firma aufgekauft, in der er als Azubi angefangen hatte. Im Heizungsbau, hatte ein Heizungsbauunternehmen mit Dutzenden von Monteuren. Und ist auch jemand, den man auf eine Bühne stellen kann ohne Vorbereitung und der mit 60.000 Leuten reden kann. Das ist einfach so ein bisschen auch so ein 2 Meter großer Wikinger. Und so ein bisschen so ein sehr imposanter Mann immer gewesen. Nicht für seine eigenen Kinder, weil die ja die Geschichten dann alle schon irgendwann kannten. Aber die meisten Leute, die meinen Vater treffen, sind erstmal sehr geflasht, ne? Und sehr beeindruckt. Und meine Mama hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich überhaupt nie auf den Gedanken gekommen bin, auch eine Hausfrau oder so zu werden. Denn sie ist Musiklehrerin in der eigenen Musikschule ihrer Eltern gewesen, seit sie 15 war. Als die Musikschule dann irgendwann verstaatlicht wurde, hat sie weiter da gearbeitet. Und mit weit über 80 geht sie noch ins Altenheim und gibt Flötenunterricht. Ich kannte keine Rollenvorbilder in meinem Umfeld, die nicht gearbeitet haben als Frau. Und das fand ich schon hilfreich. Weil bei vielen Leuten in meinem Alter hatte ich so den Eindruck, dass die nach dem Abi überlegten, mache ich jetzt einen Job oder kriege ich jetzt Kinder im Reihenhaus so? Und ich wäre nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, auf jeden Fall wartet auf mich nur Familie, weil für mich war immer klar, es gibt Beruf. Und dazu haben auf jeden Fall meine beide ihr Leben lang erfolgreich und in sehr guten Sachen unterwegs. Also meine Eltern haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das für mich eine Selbstverständlichkeit war, Sachen zu machen, die mich begeistern.
Wenn du das jetzt vorhin so erzählt hast, gibt es da auch mal was, wo du sagst, so, da bin ich falsch abgebogen, da hat irgendwas nicht so gut geklappt? Erinnerst du dich noch an was?
Also ich weiß noch, als ich mit der abgeschlossenen IHK-Ausbildung losmarschiert bin, da hätte ich mich ja normalerweise auf irgendwelche weiterführenden Ausbildungsstellen bewerben müssen. Aber ich hatte keine Lust. Und dann ging ich irgendwo vorbei, wo Computerkurse angeschlagen waren. Das war also, weiß ich nicht, 2 Jahre nach dem Abi oder so. Und ich hatte noch nie einen Computer gesehen. Aber was die da erzählten und so, das schien mir ganz gut. Und dann bin ich hingegangen und habe gefragt, ob ich denn nicht diese Fortbildung vom Arbeitsamt machen könnte. Und dann haben die gesagt, sie sind nicht arbeitslos. Und dann habe ich einen Wutanfall gekriegt. Ich erinnere mich noch dran. Ich habe, glaube ich, fast mit dem Fuß aufgestanden und gesagt, gucken Sie sich die Tanten an. Die sind alle nächstes Jahr schwanger. Ich will das wirklich lernen. Warum kriege ich keinen Platz? Mhm. Ich weiß immer noch nicht, warum, aber ich habe dann einen Platz bekommen. Nach einem Vierteljahr oder so ist irgendeine Lehrerin ausgefallen und ich habe das dann unterrichtet. Und dann habe ich so ein bisschen so einen Höhenflug gehabt. Ne? Dann habe ich gedacht, das brauchst du ja nicht bis zum Ende machen. Es war völlig idiotisch, wie halt manchmal trifft man halt sehr blöde Entscheidungen, wenn man noch nicht so weit reichen kann. Aber ich dachte, ne, dann brauche ich das ja nicht und dann bewerbe ich mich mal. Und habe ich mich beworben und war bei einem japanischen Unternehmen in Düsseldorf gelandet. Die hatten einen Standalone-Computer, weil ja die Firmen begriffen hatte, man muss irgendwie Computer haben. Und brauchten also eine Person, die den bedienen konnte. Dann haben die mich genommen und dann saß ich da mit diesem Standalone-Computer und mit Word und die machten damit nichts. Und dann haben die mich in die Kreditorenbuchhaltung gesteckt. Ich glaube, das haben die lange bereut. Und das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Da bin ich mittags ins Personalbüro gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt nach Hause gehen und nicht wiederkommen. Und dann sagte er, was, Sie möchten jetzt fristgerecht kündigen? So gab er mir so den Tipp freundlich und ich so, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt nach Hause gehen und ich möchte nicht mehr wiederkommen müssen. Und er guckte mich an, so klein war ich da auch nicht mehr. Ne? Und dann sind Sie sicher? Ich so, ja, so sicher. Ich war noch nie über irgendwas so sicher. Und dann hasta la vista. Und dann bin ich nach Hause gegangen und niemals wiedergekommen. Und dann hatte ich auf einmal kein Geld. Und dann habe ich meinen Vater anrufen müssen, der ja Unternehmer war, und hat gesagt, Papa, hast du schon mal einen Job hingeworfen? Und er so, oh nein, du nicht auch. Und dann habe ich für sein Ingenieurbüro eine Runde gearbeitet und mir ein bisschen, ich glaube mal, Demut eingesammelt, ja. Also ich habe mir sehr oft die Hörner bei irgendwas abgestoßen, wo mir dann viele Jahre erst später klar wurde, dass das für die anderen Leute nicht so einfach war, ne? In dem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist mein erster Chef noch immer auf Facebook mit mir verbandelt und liked ab und zu irgendwas. Der Mann hat offensichtlich gute Nerven. Ne? Ich glaube nicht, dass ich besonders einfach war mit Mitte 20. Ne? Ich war die einzige Geschäftsleitungsprojektassistentin unter 50. Und wir hatten keine Computer, sondern Sun Workstations. Und ich weiß noch, wie ich zu ihm ins Büro gegangen bin und mich dafür entschuldigt habe, gesagt, ich mache das noch nicht so lange und ich werde das schon irgendwann besser können. Und dann stellte er seine Kaffeetasse hin und hat den Telefonhörer genommen. Und dann wurden die anderen Geschäftsleitungsassistentinnen eingeflogen, um sich von mir zeigen zu lassen, wie man diese Grafiken machte. So wird man auch nicht beliebt. Ne? Nur falls du dich das gefragt haben solltest, ne? Beliebt wird man so nicht. Und vor allen Dingen, ich hatte das ernst gemeint. Ich hatte wirklich angenommen, dass ich schlechter bin als diese Frauen, die das seit 10 Jahren machten. Hatten die auch angenommen. Habe ich schon erwähnt, dass man so nicht beliebt wird? Also es war ein Ritt mit mir teilweise. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich sehr viel ruhiger bin, aber es gibt bestimmt viele Fehler, die ich nicht nochmal machen würde.
Was würdest du denn sagen, was sich da geändert hat? Würdest du sagen, hast du dir die hohe Kunst der Diplomatie gelernt?
Ich würde es eher Empathie nennen, weil wenn man jung ist und sehr temperamentvoll und wenig Erfahrung und Vergleichswerte hat, sieht man ja auch viel durch seine eigene Brille. Und dann später zu lernen, dass irgendwelche Sachen für andere völlig anders sind, das ist ja ein Gamechanger, ne? Ein schönes Beispiel ist die romantische Liebe, ja. Wenn du die in den Filmen siehst und das ist dein Modell und irgendwann stellst du dann fest, für andere Leute ist das der Albtraum, verfolgt zu werden, weil jemand sie begehrt, für dich wäre das toll. Oh, das geht auf verschiedene Arten und Weisen. Weißt du, diese Erkenntnisse ziehen sich ja durch alles, ja. Der eine braucht Lärm und der andere braucht Ruhe und. Aber wenn du jung bist und auch, ich glaube, ich habe 10 Jahre nur in Büchern verbracht, ne? Und sobald ich dann anfing, mit anderen Menschen zu reden und zu machen und zu tun, hat sich ja praktisch jeden Tag eine Erkenntnis aufaddiert. Und ich würde sagen, Empathie, die sich nicht vermeiden lässt, auch einfach, weil man Sachen lernt, das macht schon einen Unterschied, ne? Man ist ruhiger mit sich selber, man verzeiht sich schneller was und den anderen sowieso. Mhm. Vielleicht wird man altersweise, ne? Mhm.
Ja, das könnte ja doch fast sein. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, du hast jetzt deinen Weg schon so ein bisschen gezeichnet und du bist ja heute, also würdest du dich selber als Unternehmerin bezeichnen?
Natürlich. Ich bin Unternehmerin. Ich zahle meine Steuern, ich mache die verdammte Buchhaltung, ich mache sie gesetzeskonform. Ja, ich buche meine Belege selber. Nein, Scherz beiseite. Ich treffe unternehmerische Entscheidungen über mein Angebot. Ich stehe für das gerade, was ich mache. Ich muss vermarkten gerade stehen, mit Kunden und deren Teams kommunizieren. Ich bin dafür verantwortlich, mein ganzes Rücklagen- und Altersvorsorgesystem aufzusetzen. Natürlich bin ich Unternehmerin. Klar.
Ja, und Inwiefern würdest du jetzt sagen, das ist so im Unterschied zu dem, dass man sagt, man könnte jetzt ja auch ganz klassisch sagen, du kennst ja diese Unterscheidung zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Und wo würdest du da diese Grenze ziehen?
Ich glaube, dass das in den heutigen Zeiten gar nicht mehr so eine harte Grenze gibt. Also es gibt natürlich Leute, die irgendwelche Dienstleistungen machen, die sauber abgezirkelt sind oder so, wo ich sagen würde, die sind selbstständig unterwegs, aber die müssen wenig Entscheidungen treffen, die haben, sind nicht auf Wachstum aus, die machen halt ihr Ding und so, da die müssen kein Marketing machen, weil das so läuft, die gibt's bestimmt auch, die würden sich wahrscheinlich selber eher als selbstständig definieren, aber ich glaube, dass diese Jobs aussterben, weil immer mehr Sachen online gefunden werden, online verteilt werden, online optimiert werden, KI verändert viele Jobs. Ich glaube, dass alle vom einfachsten Dienstleister, einfach in Anführungszeichen, also von unkomplizierten Dienstleistungen bis hoch zum hochkomplexesten Steuerberater, heute unternehmerisch denken müssen. Ich denke, ob sie es zugeben wollen oder nicht, ein bisschen Unternehmer sind heute alle.
Und wenn du jetzt heute so drüber nachdenkst, wie gehst du neue Sachen an? Also wie entwickelst du dein Unternehmen weiter? Bist du da, ich frage jetzt mal, bist du da so der sehr systematische, strategische Typ oder bist es mehr so, es kommt auf dich zu oder du entdeckst was Neues? Also nur um euch mal so ein bisschen die Bandbreite auch nochmal. Also zum Beispiel Carola und ich schmeißen uns manchmal die Pingpongs in Sachen Rosenkohl zu, weil Carola hat ein wunderbares Buch über Rosenkohl geschrieben und ich liebe Rosenkohl ja in seiner total einfachen Form. Aber nur so mal, es gibt wirklich einen Strauß an Dingen, den Carola macht. Und für mich ist aber so, wie entwickelt sich das bei dir?
Also ich würde jetzt ja gerne behaupten, dass ich mich regelmäßig hinsetze und irgendwelche Ziele festlege und so, aber das wäre gelogen. Ja, es ist einfach so, dass mich irgendwas anspringt und dann will ich das leider machen und dann geht das auch leider nicht, dass ich das nicht mache. Also es ist gar nicht immer so. Das Rosenkohlbuch entstand an einem Wochenende. Ja, das entstand an einem Wochenende und meine Familie wird nie wieder Rosenkohl essen, wenn sie es irgendwie vermeiden lässt. Na, das ist einfach das.
Deine arme Familie.
Ja, aber die haben ja auch das Plätzchenbuch und das Kuchenbuch haben und das Suppenbuch, das finden die aber gut, ne? Also Rosenkohl ist natürlich schon eine ganz etwas spezielle Nummer. Nein, also ich habe das leider und ich muss wirklich sagen, leider, wenn ich eine Idee habe, die mich anspringt, dann ist das, dann muss das, ne? So ist auch das Mandala-Buch entstanden, weil hier liegen gerade eine Menge Mandala-Steine, darauf hast du mich ja vorhin angesprochen. Ich wollte hobbymäßig als Entspannungstechnik einen Mandala-Stein gestalten, weil ich die hübsch finde. Und dann habe ich gedacht, warum kosten die eigentlich 70, 80, 90 Euro, wenn man die irgendwo kauft? Dann wollte ich selber einen machen, dann habe ich rausgefunden, warum die so viel kosten. Erstmal ist es schwierig, so einen Stein zu finden, außer man macht die selber und das ist aufwendig. Dann muss der grundiert werden, man braucht bestimmte Farbe, bestimmtes Werkzeug, bestimmte Technik, es ist ein richtiger Lernprozess. Und dann habe ich habe keine Lust. Ich will jetzt sofort einen schönen Mandala-Stein. Also habe ich die Methode erfunden, mit der das geht, mit ein paar Teenagern getestet, mit ein paar Männern getestet, mit ein paar Freundinnen getestet und dann als Buch aufgeschrieben. Und das war leider nicht aufzuhalten. Also ich hätte jetzt normalerweise sagen müssen, es ist Dezember, ich bin überarbeitet, mache ich das im März? Nein. Das musste dann leider sein. Und deswegen sitzen wir jetzt hier zwischen 200 Mandala-Steinen, die ich dann vielleicht noch verkaufen werde, also Rohlinge, ne? Weil so eine Idee, die mich dann packt, die ist dann leider immer vielschichtig. Die ist dann nicht irgendwie was ich nur für mich mache, sondern es wird meistens noch ein Stück Content raus oder andere Leute werden involviert zum Testen oder mitmachen oder es löst ein Problem von anderen Leuten oder wir haben Lust, das zusammen zu machen. Und es ist immer irgendwie auf einmal 10-mal so groß, wie ich gedacht habe. Und ich will das sofort. Ja, es ist, Vernunft hat damit nicht so viel zu tun, sonst wären das nicht Mandala-Steine, sondern lukrativere Dinge. Ne? Aber ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also ja, natürlich, ab und zu gucke ich mich um, was müsste man eigentlich lernen? Dann mache ich eine Liste, dann schmeiße ich die weg. Und dann mache ich irgendwas anderes, worauf ich gerade Lust habe. Aber ich weiß ja schon mal zumindest, was ich machen könnte. Ja. Und wenn mich jemand fragt, was er machen könnte, kann ich sagen, also man sollte wahrscheinlich das und das. Hast du schon mal einen Mandala-Stein gemacht? Ja, also ich bin der Meinung, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass man seiner Leidenschaft folgen kann. Man muss das nicht ganz so exzessiv machen wie ich immer, weil ich bin wirklich leider super, super hartnäckig, wenn ich eine Idee habe. Ne? Also wirklich schlimm hartnäckig. Und danach habe ich dann immer sehr viel Kreativmaterial und Farben und Sachen und machen, die muss die wieder loswerden. Hast du da oben, das können die nicht sehen, ne? Ich hatte mal vor, da oben oben auf meinem obersten Regal 2, 3 Globen als Deko hinzustellen. Da stehen jetzt 25 und im Wohnzimmer oben stehen 30. Einfach, weil das schön aussieht, wenn man mehrere Globen nebeneinander stellt. Und wenn ich so eine Idee habe, dann ist das nicht aufzuhalten. Ich kann die nicht über Monate sammeln. Ich kaufe die dann an einem Wochenende, egal wo ich dafür hin muss. Und das ist manchmal schon etwas unpraktisch, ich zu sein.
Ja, ja, jetzt verstehe ich auch manche Dinge besser, die in diesem Raum sind. Also vielleicht darf ich das nochmal beschreiben, Carola. Also jetzt zum Beispiel auf dem Regal stehen, wie sie erzählt hat, die 25 Globen in verschiedenen Größen. Und zum Beispiel darunter ist eine ganze geschlossene Schrankreihe. Und darunter stehen zum Beispiel ganz viele Blechdosen mit was sind das? Waschmaschinendesign.
Aber viel verschiedene, ne?
Verschiedene, wobei es gibt auch ein paar gleiche.
Ja, weil das, also ich glaube, ich hab den Markt abgeräumt. Ich brauchte sehr viel Dosen für Kreativmaterial. Ah, ja. Und dann habe ich gedacht, warum sollen die hässlich aussehen? Und dann, wenn die hübsch sein können, können die auch originell sein. Und wenn die originell sind, dann können die auch ein Motto haben. Und dann war es vorbei. Und dann und ich wage zu behaupten, das sind wahrscheinlich alle Waschmaschinenblechdosen in den verschiedenen Ausführungen, die es so ohne weiteres gibt. Vielleicht ist mir irgendeine entgangen, aber die wird mir noch begegnen. Also es sind, glaube ich, 20 Stück oder so, die unterschiedlich aussehen. Es ist hübsch, es ist eine nette Deko für so einen Kreativraum und die meisten haben Sichtfenster, sodass ich sofort sehe, was drin ist. Ne? Und ich wäre wirklich gerne ein Mensch, die dann sagen könnte, ach, ich hatte diese schöne Idee und ab und zu gucke ich mal auf dem Flohmarkt, ob ich noch eine finde. Aber nein, ich habe das Internet und ich muss dann alles sofort haben.
Ja, also du bist also nicht so der Traum der strategischen Unternehmerin.
Ich kann auch strategisch, ne? Ich kann auch strategisch, das passiert auch, ne? Aber das muss ich dann auch lohnen, ne?
Ja. Ich habe jetzt gerade so überlegt, ob das dann eher für deine Kunden ist. Ob das ja, du für
Kunden würden mir eins husten, ne, wenn die auf diesem Karussell mitfahren müssten. Aber ich glaube, dass ein großer Teil davon kreativ ist. Und kreativ zu bleiben, besteht auch darin, einfach Sachen zu probieren, Experimente zu machen, sich treiben zu lassen. Wenn die von ihren Morgenroutinen reden, muss ich immer lachen, weil meine Morgenroutine besteht da drin, eine halbe Stunde irgendwo hinzustarren und mir zu wünschen, ich müsste nicht aufstehen. Also, aber diesen Freiraum zu haben, mal wirklich gar nichts zu tun, einfach die Gedanken treiben zu lassen, was Buntes auszuprobieren, was anzumalen, ein Hobby zu ergreifen, wofür andere sich zu cool finden, das gehört alles mit dazu, finde ich, um offen und kreativ zu bleiben und aufgeschlossen Ideen gegenüber zu bleiben. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich bin aufgeschlossen und will Sachen lernen und auf der anderen Seite mich erhaben fühlen über irgendwelche Sachen, die andere begeistern. Ich muss einfach gucken, was davon würde mir gefallen und was nicht.
Wenn ich dich jetzt so erlebe und auch deine, so wie du jetzt über deine Sachen erzählst, was würdest du sagen, macht dich glücklich?
Glücklich? Meine Tochter, Katzenbabys und richtig viel Zeit haben und für viele Freunde kochen. Ja. Weil ich glaube nicht, dass Glück ein Zustand ist, den man erreichen und halten kann. Ich glaube, das ist auch kein erstrebenswertes Ziel. Ich glaube, Zufriedenheit ist das erstrebenswerte Ziel. Und Glücksmomente, das waren die ja. Ne? Also das ist, würde ich sagen, Kätzchen, Katzen sind toll. Mein Kind ist das Oberste auf jeder Wichtigkeitsliste natürlich. Und Freunde, die einen besuchen, für die man kochen kann, die vielleicht helfen zu kochen oder die für einen kochen, wenn es einem schlecht geht oder so, ist es auch ein sehr großes Glück. Ne? Gutes Essen, gute Freunde, Zeit füreinander ist ein Riesenglücksgefühl.
Und gehen wir mal vom Glück zu einem zu was anderem, zum Erfolg. Was ist für dich Erfolg? Wie würdest du das für dich definieren?
Erfolg ist so zu leben, wie man Bock hat.
Ja, würde ich sagen, bist du erfolgreich, ne?
Ja, meistens. Meistens. Unter den ganz normalen Einschränkungen. Kurz vor der Steuererklärung eher nicht.
Sag mal, kurz nach der Nachricht vom Finanzamt her.
Ja, also es gibt, ich meine, dass immer alles so ein bisschen wirklich auch im Fluss ist, ne? Im Auf und Ab. Wenn man Sachen macht, dann scheitert man und scheitert nicht oder hat Frust oder trifft auch mal auf Leute oder Projekte, die einem nicht so liegen. Ich hatte das letztes Jahr, eine von den nettesten Frauen, die ich kenne, hatte mich was gefragt, ob ich mit denen arbeiten will. Und ich war von der mentalen Verfassung auf einer völlig anderen Plattform und habe denen nachher jemanden empfohlen und mit dem die super happy arbeiten. Und habe mich lange gefragt, das war alles so ideal und ich hatte auch schon mal was mit denen gemacht und die ist so nett und das ist so ein super Team, aber irgendwas bei mir passte gerade nicht. Und statt uns da alle durchzuquälen, habe ich denen jemanden empfohlen und die sind alle glücklich miteinander. Und sowas passiert halt auch. Und das ist sehr viel Freiheit und das ist sehr viel, in einer Festanstellung hätte ich Pech gehabt. In einer Festanstellung hätte ich jede Kröte schlucken müssen, die mein Chef mir serviert. Und darin bin ich wirklich nicht sehr gut. Also ich finde, Erfolg ist, größtenteils so leben zu können, wo und wie man will und ortsunabhängig arbeiten zu können. Also jetzt mache ich keine ausgeflippten Sachen, also ich gehe jetzt nicht in die Strandbau oder so. Aber zu wissen, dass ich überall arbeiten kann, ist ein großer Luxus. Und sich auszusuchen, was man arbeitet, ist auch Erfolg. Und mit wem man, also ich habe an meinem 50. Geburtstag alle Kunden gekündigt, die ich nicht mochte. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht. Ich arbeite nur noch mit Leuten, die mir richtig gut gefallen, wo man sagt so schön, der Vibe stimmt, ne?
Ja.
Ich habe einige super Kunden, das, wo ich richtig happy bin, ne? Richtig mich total freue, wenn eine Mail von denen kommt. Und das ist auch Erfolg, ne?
Ja, total, total. Das war jetzt zum Beispiel eigentlich schon eine der nächsten Fragen, die ich jetzt für dich hatte, nämlich zu sagen, so wo hast du Weichen in deinem Unternehmen gestellt? Also wäre jetzt ja zum Beispiel 50 geworden, alle Kunden gekündigt, die du mit die denen nicht du nicht passen. Die nicht mehr passten oder vielleicht auch nicht mehr passten in dem ja. Moment. Würdest du da sagen, da ist noch was, was du noch, wo du sagst, da habe ich noch mal so eine Weiche gestellt?
Also oder wo du vielleicht auch Lust
hast, vielleicht auch noch mal eine zu stellen?
Also ich habe irgendwann da mal begriffen, dass es niemandem was bringt, wenn ich um jeden Preis alles alleine mache, nur weil ich schnell bin. Mhm. Weil ich ja in manchen Sachen gemütlich schnell sein kann und genüsslich schnell sein kann, wenn ich Sachen auslagere. Das war ein Lernprozess, ne? Weil ich bin da, also für mich selber Mikromanager, für andere finde ich das qualvoll, weil ich immer versuche, möglichst zu fördern, zu stützen, zu machen, zu tun und dann machen die trotzdem nicht, was ich will. Also es ist manchmal nicht so einfach gewesen. Und aber zu sagen, ich muss nicht mehr um jeden Preis alles selber machen, sondern ich kann Aufgaben an andere auslagern, das war für mich ein großer Schritt und das ist sehr hilfreich. Mhm. Und ja, ansonsten, womit ich mich nicht mehr fertig mache, ist, wenn ich 1000 Projektideen habe und 5 anfange und dann habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Weil ich weiß, alle Leute, die ich kenne, also die meisten Leute in meiner engeren Bubble, die ich kenne, haben 40 Domains, die sie gekauft haben, damit was zu machen und nie was gemacht. Ja, und alle, die ich kenne, die schreiben, haben angefangene Sachen, von denen sie dachten, das wird der Hit und die sie nicht weitergeschrieben haben. Und alle, die Business-Ideen haben, haben schon mal irgendwas angefangen, wo sie dachten, na, und haben da viel Zeit reingesteckt und dann stellen sie nach einem halben Jahr fest, oh, das hatte ich vergessen, weiterzumachen. Und das ist normal. Und wenn ich mir dafür ein schlechtes Gewissen mache, habe ich den Rest meines Lebens damit zu tun, weil ich ja halt auch so viele Sachen in der Schublade liegen habe, die ich einfach mal ausprobiert habe. Und das einfach loszulassen und zu sagen, ist mir doch egal, ist meine Freiheit, ne? Ich muss mir doch nichts mir gegenüber, selber gegenüber ein schlechtes Gewissen machen, hat es dann auch wieder viel einfacher gemacht, sich Sachen zu nehmen und richtig gut durchzuziehen. Wie die kleinen Kochbücher, für die ich gar keine Zeit hatte, weil ich für das Foodblog keine Zeit hatte, weil das Foodblog veraltet war. Das Foodblog ist eins, das ursprüngliche Foodblog hieß Küchenzeilen. Also wie die Küchenzeilen. Ne? Ja, ja, ja.
Und ich musste die Domain irgendwann mal verkaufen, nachdem unser Haus gebrannt hatte und ich Geld brauchte. Und dann wusste ich nicht, was nehme ich jetzt für Namen. Ja? Also mache ich jetzt Lifestyle, mache ich Basteln, mache ich irgendwie Rezepte. Und dann habe ich das Planet Alltag genannt. Das fand ich zwar sehr generisch, aber das passte halt so ein bisschen auf alles und war ne, so. Und haben dann da reingesammelt. Und als wir unser erstes Foodblog hatten, war das ein Gemeinschaftsprojekt. Und wir hatten das sehr schön designt und wir wollten das machen für edle, feine, kleine Rezepte, richtig, richtig tolle Sachen, die man halt für Freunde oder sowas kocht. Und hatten unsere Freunde eingeladen. Und eine sehr liebe, geschätzte Freundin, die das hoffentlich jetzt nicht hört, stellte als erstes Rezept eine Blitz-Bolognese ein, die aus 500 Gramm gekochten Spaghetti, 500 Gramm Hackfleisch gebraten und 500 Gramm Ketchup bestand. Und ja,
jetzt ich auch überlachen.
Ich finde, das ist aber total Planetalltag. Und die Teenies, wir haben dich wahrscheinlich alle geliebt.
Damals hieß es noch Küchenzeilen und war eigentlich anders aufgestellt.
Ja, ich verstehe. Es passt viel besser zum Planetalltag.
Das war ein Wendepunkt in unseren Plänen, weil alle jubelten dieses Rezept an. Und ich saß völlig angewidert zu Hause vor dem Rechner. Wir haben das dann natürlich trotzdem durchgezogen, aber es war natürlich nie genau das, was mir davor geschwebt hatte. Aber wir haben zum Beispiel einmal ein Waffelrezept gehabt, was, glaube ich, fast 1 Million Abrufe hatte und auch mit Werbung verdient hat. Da haben wir einen Sommer lang durch so lange Waffeln gegessen und gebacken und gemacht und getan, bis wir ein für unser Empfinden perfektes Waffelrezept hatten. Das heißt Mandelwaffeln 2, weil alle Versuche, das umzunennen, sind gescheitert. Weil wir immer gesagt haben, das Rezept, das wir als zweites mit den Mandelwaffeln, ja, Mandelwaffeln 2, ist auch immer noch in meinem jetzigen Foodblog, weil das so unwahrscheinlich beliebt ist, dass Leute teilweise nach 20 Jahren noch gefragt haben, wie ging noch mal euer Waffelrezept?
Ja, ja.
Dann haben wir halt uns Themen rausgegriffen, haben solche Sachen gemacht. Und dann kam Chefkoch und hat alle Foodblogs von der Platte gewischt mit diesem Massenzeugs.
Ja.
Und dann haben wir lange, lange Zeit keine Motivation gehabt, weil die hatten ihr Geschäftsmodell, aber wir hatten keinen Spaß mehr. Und es hieß Planet Alltag, das war auch nichts, ne? Also für mich auf Dauer nichts. Und dann vor 3 oder 4 Jahren habe ich eine junge Dame getroffen online, die war vegan und die erzählte in einem Forum, dass sie solche Schwierigkeiten hätte, einen Job zu bekommen, weil sie mit ihrem, was war damals noch, Hartz IV, nur so und so wenig dazu verdienen dürfte. Und niemand würde ihr einen Job geben, wo sie nur so und so viel verdienen könnte. dann habe ich die eingestellt. Ich habe mit dem Foodblog wieder aufgemacht und dann war der Name so lahm. Und dann habe ich das umbenannt und das Food und das saniert und dann war die aber wieder weg, weil arbeiten wollte die nämlich doch nicht wirklich, ne? Die wollte nur ein bisschen im Forum rumheulen. Und war auch noch zu jung wahrscheinlich, um damit viel anzufangen. Also ich hoffe, dass sie inzwischen gut untergekommen ist. Aber damals hat das nicht so gut geklappt mit ihr. Aber dann hatten wir halt ein modernes Foodblog und haben das dann von Planet Alltag umbenannt in Chickpeas and Chill. Mhm. Und das mussten wir jetzt natürlich schon wieder sanieren, weil die Pandemie dazwischen gekommen ist. Aber Foodblog ist die Internetform, das Internetformat, also die Webseite, mit der du am meisten lernst. Das SEO ist das höchst anspruchsvollste überhaupt. Der Videoanspruch, der Fotoanspruch, alles am höchsten. Jeder muss jeden Tag essen zum Glück. Jeder muss in seinem Leben lernen, wie man gut ist, wie man gesund ist und was er mag und. Das heißt, es gibt immer einen Markt. Das ist das einzige Erträgliche an dem Thema Food als Content. Ne? Aber es ist von der Aufbereitung her das komplexeste und anspruchsvollste überhaupt. Das heißt, man lernt unfassbar viel. Und ich finde, wenn man Leute berät, muss man Praxiserfahrung haben mit eigenen Projekten. Und das ist, wann machst du das normalerweise? Ne? Also ich kenne sehr viele Leute, die Firmen irgendwas beraten, die das gar nicht in eigenen Projekten gelernt haben. Mhm. Aber du kannst bei einem Kundenprojekt nicht so raushauen wie in einem eigenen. Mhm. Wenn ich meinen Foodblog über Nacht umbauen will, muss ich niemandem gegenüber Rechenschaft schulden. Mhm. Wenn ich von 80.000 Abrufen auf 10.000 abstürze, ist es meins und ich muss das nicht rechtfertigen. Und das macht das Experimentieren und Lernen viel einfacher, ne? Mhm.
Also auch genau die richtige Form für dich, ne? Ich glaube, sowas anderes hätte dich ja auch gar nicht befriedigt, oder?
Das weiß ich nicht. Ich kann auch mit einem sehr, sehr einfachen Ding sehr zufrieden sein.
Ja, ich meinte jetzt mehr so vom Lernanspruch, ne? Wenn du sagst, so Bild muss am besten und Text und die große Konkurrenz und sowas, ne?
Ja, das Ärgerliche ist ja, dass man ja nie gut genug ist, ne? Also man ist ja wirklich nie gut genug. Das ist ja, du machst was und es ist sofort veraltet, ne? Und damit musst du halt umgehen lernen. Aber ich finde, wenn man versucht, Content im Internet beruflich zu lernen und zufällig sowieso dauernd was essen muss, wäre ein Foodblog keine schlechte Idee, weil man, wenn man das vernünftig betreibt, unfassbar viele Dinge lernt, die andere Projekte einem nur im Einzelfall beibringen.
Ja, guter Gedanke. Also ich weiß nicht, als wir damals gegründet haben, wir haben tatsächlich im Hochschulmarketing gegründet, haben eine Webseite dazu gegründet und das ist auch natürlich ein heiß umkämpfter Markt, da haben wir auch viel gelernt. Ja, auch viel gelernt. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Ja, wir kommen jetzt sogar schon zum Ende. Aber ich glaube, wir haben auch schon lange erzählt. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Nee. Was hättest du gerne vorher gewusst?
Also was ich gerne vorher gewusst hätte, ist, bevor ich im Internet angefangen habe zu arbeiten, ist, dass ich als Frau, die sichtbar wird, in jedem Fall immer von Hunderten von Männern aufs Maul kriegen werde, egal wie gut ich oder schlecht ich bin. Dann hätte ich von Anfang an gelernt, die zu ignorieren.
Okay. Ich bin jetzt gerade, jetzt vorher habe ich doch noch mehr Fragen. Carola, du bist schuld. Nein. Also finde ich einen wichtigen Punkt. Und sowas wie Unterstützung holen sofort? Das einfach.
Das waren ja nicht meine Märkte und ganz, ganz viele Male schreibe ich ja. Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, die KI-Tools, die es gerade gibt, nur zur Unterstützung zu nutzen und niemals, um einen blöden, langweiligen Text zu generieren. Mhm. Wenn mir jemand sagt, ich habe meine Website-Texte mit KI schreiben lassen, dann sage ich, ich lasse die von KI lesen. Warum soll ich mir Mühe geben, wenn du dir keine gibst? Ja, ne? Also Text lebt von Charakter und von Meinung und von Widerspruch und von dem Herstellen von Zusammenhängen, auf die eine KI niemals käme, von kleinen Unverschämtheiten und davon Leute sanft im positiven Sinne gegen den Strich zu rubbeln, das wird künstliche Intelligenz niemals können. Die wird niemals auf die Art und Weise überraschend sein können und dann sagen die Fans der künstlichen Intelligenz, die wird aber immer besser und bald kann die in deinem Style schreiben. Ich sag, mein Style entwickelt sich aber weiter und KI wird nie auf diese Art und Weise überraschend sein können wie ich. Na, also ich schreibe gerne alleine, ich nutze alle Tools, die zur Verfügung stehen, aber ich würde die nie für mich schreiben lassen. Das finde ich ganz wichtig, weil viele Leute scheinen zu denken, dass KI ihr Problem mit dem Verfassen von Texten löst. Das tut es nicht. Schreiben, bis man es kann, löst das Problem mit dem Verfassen von Texten.
Ja, oder man holt sich jemand, der das für einen macht, ne? Ja.
Aber warte, das macht mir und ich möchte, also Schreibaufgaben würde ich nicht outsourcen, Lektorat natürlich schon, ne? Aha. Lektorat und Korrektorat habe ich natürlich immer machen lassen. Wenn ich was immer selber rausgegeben habe oder so, hat es immer ein Profi durchgeschaut. oder jemand, der gut genug war, ne? Mhm. Je nachdem, wie viel Zeit und Umfang das war. Aber in meinem Fall würde ich nicht sagen, dass ich immer unbedingt Unterstützung gebraucht hätte, weil ich ja auch die Webseiten selber geschrieben habe in HTML immer noch. Meine ist immer noch handcodiert und so, ne? Was ich habe machen lassen, ist die Technik vom Foodblog. Mhm. Weil das in PHP in einer sehr guten CMS-Software programmiert ist, die in Deutschland keiner kennt. Das ist Expression Engine. Das ist das Tool, auf dem Barack Obama seinen Wahlkampf gemacht hat und auf dem die Apple News laufen. Und das Blog von Susanne Axtaller, Texterella. Expression Engine ist, die meisten deutschen Systeme wie Joomla und so weiter hatten irgendwann mal einen Blog mit dran geflatscht gekriegt. Ja. Und Expression Engine ist aus der P-Machine entstanden, was eins der ersten komplexen modularen Blogsysteme waren. Mhm. Anders ausgedrückt, es gibt keine Templates. Du musst alles selber machen, kannst die Bausteine genauso setzen, wie du die willst und hast eine super flexible, schnell ladende, hypermoderne und super coole Website. Mhm. Und das kann aber kaum jemand irgendwie programmieren, machen, tun auf dem deutschen Markt. Es gibt keine deutschen Unterlagen dazu. Und das hat mein Ex-Mann hat also diese ganzen Sachen am Foodblog gemacht, weil ich hätte wahrscheinlich für alles, was der in einer halben Stunde macht, 3 Jahre gebraucht.
Mhm. Also nochmal kurz zu dieser Frage zurück. Was hättest du gern vorher gewusst? Also, dass das passiert. Und ich hätte mich jetzt gefragt, ob es für dich auch, ob du gesagt hättest, wäre auch schön gewesen zu wissen, dass es gut ist, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, um zum Beispiel auch Unterstützung zu bekommen. Ne?
Ich war von den ersten Tagen der Blogosphäre an, wir waren ja nur 30 oder 40 und wir waren von Anfang an vernetzt. Wir haben einen handgeschriebenen Ring gemacht, also wir haben uns mit der Hand vernetzt in einer bestimmten Reihenfolge. Man konnte sich durchklicken, bevor es Software dafür gab. Wir hießen die Wellenbrecher, ne? Weil wir ja im Internet surften. Wir haben Bücher rausgegeben mit Kurzgeschichtensammlungen, wir haben uns getroffen. Wir haben immer gesagt, das sind die Axtmörder-Treffen, weil die Eltern der jüngeren Leute immer so besorgt waren, wenn wir uns die Onliner sich getroffen haben, Fremde aus dem Internet, da kommen die Axtmörder. Ne? Aber es gibt Scherze, die kannst du nicht machen, wenn du dich mit Kindern triffst. Ne? So haben wir dann gelernt. Ne? Aber die Kinder von damals sind jetzt, hallo Svenny, Ende 40 oder so, keine Ahnung. Ne? Oder Anfang 40, Entschuldigung. Aber wir waren von Anfang an immer sehr stark vernetzt in meinen Kreisen. Ne? Ja. Also ich bin im Texttreff, dem Autorinnennetzwerk, also nicht nur für Autorinnen, sondern für alle Frauen, die mit Worten arbeiten, mit Text, mit Content arbeiten. Im Texttreff, den gibt's glaube ich seit 2002 oder so und ich war bei den ersten 10 Mitgliedern. Ich war immer vernetzt. Für mich ist das nicht ein extra Ding, was ich entscheiden musste, sondern es hat sich immer ergeben. Wir waren immer bei den Ersten und es hat sich immer ergeben.
Ja, okay. Und das hat jetzt aber in dem, was diese Unterstützung gegen dieses Angehen aus dem Netz, das hat dann da oder hat es dann eher so für dich unterstützend geholfen?
Ich weiß gar nicht. Ich wäre gar nicht auf den Gedanken. Also wenn ich irgendwas gemacht habe und dann gingen irgendwie 5 oder 6 Typen rechthaberisch auf mich los, dann war ich am Anfang immer einfach nur sehr verdattert. Ne? Und inzwischen ist das ja ein super bekanntes Phänomen, dass Frauen ganz anders wahrgenommen werden mit dem gleichen Erfolg, dass Frauen für Dinge kritisiert werden, für die Männer gelobt werden und so. Und damals war das für mich noch kein Thema. Ich war halt nur meistens verblüfft und ich habe leider eine große Klappe. Das heißt, ein paar Mal habe ich mir auch einen guten Shitstorm eingetreten. Das würde ich heute auch nicht mehr machen, weil ich einfach meine Zeit nicht mehr auf Bottom-Feeder verschwenden würde. Aber das war auch ein Lernprozess. Ne? Für mich war das damals wirklich verblüffend, weil ich ja aus einer modernen und gut gestellten Familie kam und in modernen Firmen gearbeitet hatte und diese Kluft nicht kannte, wenn dann einmal ankommt und sagt, oh, die redet, warum geht die nicht in die Küche und kocht? So, was bitte? Ne? Also ich war die ersten 3 Jahre einfach nur so, hä, was wollen die jetzt von mir? Und dann habe ich leider irgendwann mal an einem Wochenende einen Wutanfall gehabt, weil irgendjemand zu mir gesagt hatte, es wäre ein Zufall, dass mein Blog so erfolgreich wäre und das würde nur daran liegen, dass ich zufällig das geschrieben hätte und ein Mädchen wäre und weil alle Mädchensachen bevorzugen würden und deswegen wäre mein Blog erfolgreich und nicht, weil ich erfolgreich wäre. Und dann habe ich an dem Wochenende, ich sage im Nachhinein leider, eine weitere Webseite gemacht, die dann innerhalb der ersten 4 Wochen damals sensationelle 50.000 Besucher am Tag hat und im Fernsehen war. Und das war die einzig wahre offizielle deutsche Emanzen-Homepage. Im Eingangsbereich war ein Bild von Betty Page, diesem 50er-Jahre-Hardcore-BDSM-Spin-Up-Star oder was das war, mit einem Peitsche und einem Staubsauger. Die Seite war in violettem Saturn geschlagen, also die ganze Hintergrundgrafik. Und der einzige Inhalt auf der ganzen Seite waren die Hassmails, die mich erreicht hatten. Die Seite ging ab wie Zäpfchen. War nicht ungefährlich, ne? Das war nicht ungefährlich. Aber danach habe ich mich dann eingekriegt und habe gedacht, warum gehst du überhaupt auf die ein? Ja, warum gehst du auf diese Typen überhaupt ein? Ja, wo, warum? Was soll das bringen? Niemand von denen ist noch in der Lage, irgendwas zu lernen, was dich irgendwie weiterbringt. Du kannst sie auch ignorieren. Aber erst hatte ich vorher diese Seite gebaut.
Großartig. Ich würde sie ja gerne noch sehen. Ist sie noch zu finden? Na hier, da. Okay, wir klären das, wir klären das. Jetzt aber wirklich die letzte Frage. Stell dir vor, hier säße jetzt nicht, also ich säße jetzt nicht hier, sondern eine junge Unternehmerin, also eine, die gerade startet. Ja. Was würdest du ihr gerne ins Poesiealbum schreiben?
Ich würde ihr ins Poesiealbum schreiben, dass es normal ist, vor Entscheidungen und Veränderungen und Herausforderungen und vor dem Halten einer Rede und so weiter etwas Angst zu haben, dass man sich nicht einreden muss, dass die anderen alle alles besser können, weil alle nur mit Wasser kochen, und dass man sich jederzeit zu jedem noch so kleinen Pups Hilfe holen kann, denn dafür gibt es Netzwerke. Auch mentale Hilfe, ne? Mhm.
Vielen Dank, Carola.
Danke dir.
Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de.